Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität Leben? Ja, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir im dritten Teil zu dem Thema Diskriminierung, wie wir nämlich damit umgehen können. Und wir haben in der ersten Folge über die Diskriminierung gesprochen, was sie mit uns Menschen macht, nämlich psychologisch, emotional und auch in dem bewussten eigenen Erleben und auch unbewussten. Und in der zweiten Folge, das war die letzte, hatten wir gesprochen über, warum Menschen überhaupt diskriminieren. Also was mit dem Thema Angstgruppendenken und aber auch die ganzen Prozesse dahinter dann, was es damit auf sich hat. Und heute sprechen wir, wie wir nämlich mit Diskriminierung umgehen können, sowohl als Betroffene, als Beobachter, aber auch natürlich wir als Gesellschaft, weil da steckt auch noch was hinter, das sollten wir nicht unbeobachtet lassen. Von daher also freue ich mich, dass ihr sagt, jo, das interessiert mich und wir hören uns das mal zusammen jetzt hier, beziehungsweise ihr hört euch das jetzt an und ich werde euch dazu ein Stück weit sensibilisieren. Also, wie können wir mit Diskriminierung umgehen? Denn Verstehen alleine reicht tatsächlich überhaupt nicht aus, weil es geht natürlich auch immer um die Frage, was hilft denn jetzt und was ist wirklich das, was hier stärkt und was uns auch schützt und was bringt uns hier konkret auch wirklich weiter. Und dabei ist mir wichtig, die Folge soll hier keine moralischen Appelle oder sowas hier irgendwie andeuten und auch keine einfache Anleitung nach dem Motto, mach einfach dies oder das. Das ist zu platt. Ja, wir können versuchen, eine Orientierung zu finden. Sowohl psychologisch, aber auch natürlich menschlich und mit dem Respekt vor der Realität, in der viele Menschen leben, wo wir als Gesellschaft sicherlich auch mit eine Wirkung haben aufeinander. Starten wir mal mit, dass wir mal erstmal die Erfahrungen ernst nehmen. Denn was Menschen erleben, hat ja eine Wirkung. Auch dann, wenn andere diese Wirkung nicht sofort nachvollziehen können. Wenn jemand nämlich Diskriminierung erlebt, geht es oft nicht nur um ein einzelnes Ereignis. Es geht nämlich darum, was das im Inneren mit uns auslöst. Wie ich schon sagte in den letzten Folgen, ne? Sowas wie Verunsicherung, aber auch Scham, Wut, Hilflosigkeit, ne, aber auch dann dieses Misstrauen, vielleicht auch durch die Erfahrung, dass ich da merke, ich ziehe mich einfach direkt zurück. Ich gehe da gar nicht erst hin in bestimmte Gruppen oder Dynamiken. Ne, ich gehöre nämlich nicht wirklich dazu. Und deshalb ist der erste Schritt im Umgang mit Diskriminierung oft nicht eine Aktion, sondern wirklich erstmal eine Anerkennung. Also innerlich, aber auch äußerlich sagen zu können, ja, das hat mich getroffen. Ja, das macht etwas mit mir. Ja, das war nicht nichts. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich, wenn ich nur als Betroffener jetzt schaue, damals als Kind, Jugendlicher in der Schulzeit, dass man manchen Sachen dann an der Stelle, sei es aus Zugehörigkeitsgefühle oder so, dass man manchmal Dinge vielleicht nicht reagiert hat, zugelassen hat, ausgehalten hat, was auch immer. Und dass man da so ein Stück weit auch manchmal in Gruppen mitgelaufen ist. Na, nicht, dass ich das nicht falsch verstehe, das meine ich das jetzt nicht, dass ich alles mitgemacht habe, das meine ich nicht. Na, aber dass man so manchen Dingen mal merkt, boah, Mensch, das sehe ich jetzt hier anders, aber ich traue mir das nicht zu, weil ich habe Sorge, dass dann das alles sich gegen mich wendet. Na, und das ist dann an der Stelle auch etwas, ja, das auch erstmal anzuerkennen, na, dass man nachher selber dann von der Diskriminierung betroffen ist oder vielleicht sogar selber schon diskriminiert wurde, auch in der Situation. Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Na, und viele Betroffene neigen auch dazu, das eigene Erleben tatsächlich eher klein zu reden. Dass man sagt, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Oder andere haben es doch bestimmt viel schlimmer. Ja, das sind so die Klassiker, die kenne ich aus der Therapie. Ne? Oder ich will nicht empfindlich wirken. Ne? Will ja auch nicht hier an der Stelle auch zu vielleicht so eine Bühne bieten oder so, dass es noch schlimmer wird. Ne? Vielleicht ist das ja auch gar nicht so gemeint. Kann ja auch sein, dass, ne, ich das dann so sehe oder was. Ne? Natürlich ist die Differenzierung sehr wichtig. Aber psychologisch beginnt Heilung oft dort, wo ein Mensch wirklich aufhört, sich selbst erstmal ständig zu entkräften. Also die Akzeptanz, die Annahme, dass ich vielleicht in einer Opferhaltung bin. Also klar wurde ich in der Situation vielleicht verletzt, aber dass ich dann danach, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich das bewerte und einschätze, dass ich da eher in einer Opferhaltung bin, dass ich mich selber gar nicht anerkenne mit dem, was mir widerfahren ist. Das habe ich auch in der Folge Opfer-Täter-Dynamiken erklärt. Kann ich euch auch empfehlen, die nochmal sonst euch anzuhören. Na, und dann gehen wir jetzt mal weiter zu dem Punkt für Betroffene. Wir schauen mal für die Betroffenen, was schützt psychisch. Also, wenn man Diskriminierung wirklich erlebt hat, ist es wirklich eins besonders wichtig. Die Erfahrung darf nicht zur ganzen Wahrheit über mich werden. Denn das ist genau die Gefahr, dass aus dieser wiederholten Abwertung irgendwann sowas wie ein Satz entsteht wie »Mit mir stimmt etwas nicht« oder »Ich bin weniger wert«, »Ich muss mich anpassen, um akzeptiert zu werden«, ja, solche Sachen. Oder »Ich darf jetzt nicht anecken« oder »Ich darf nicht zu viel sein« oder »Ich muss hier leise sein« oder was auch immer. Ja? Und dieser Umgang mit Diskriminierung beginnt deshalb nämlich oft mit einer sehr grundlegenden inneren Arbeit. Die nennen wir nämlich dann das Trennenlernen. Also was gehört wirklich zu mir und was gehört hier zu der Situation? Das ist ein ganz wichtiger psychologischer Schritt. Also dass ich hier eine Unterscheidung mache zwischen dem, was bin ich und was ist hier die Situation. Denn wenn Menschen diskriminiert werden, übernehmen sie manchmal unbewusst etwas, das ihnen gar nicht gehört. Und das ist die Abwertung des anderen. Dass wir uns das nochmal deutlich machen. Die Abwertung des anderen ist ja ein erstmal etwas, nicht nur erstmal, sondern ist etwas, was mit dem anderen zu tun hat, was er mir entgegenbringt. Und diesen Ball, der mir zugeworfen wird, den muss ich ja nicht auffangen, das ist ja nicht meiner. Also das ist damit gemeint. Und das braucht tatsächlich eine Art innere Unterscheidung. Das, was mir da begegnet, sagt nicht automatisch die Wahrheit über mich. Sie sagt mehr die Wahrheit über den anderen, die er über mich hat. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass ich mir das nochmal klar mache. Das klingt jetzt sehr einfach, ist aber oft ein ganz tiefer Prozess. Also, sprich, grundlegende innere Arbeit, erstmal trennen lernen. Dann der zweite Punkt, Selbstwert nicht an die Fremdbilder binden. Also wer wiederholt abgewertet wird, beginnt nämlich manchmal, sich selbst durch den Blick anderer zu sehen. Und darum ist es auch so wichtig, Gegenräume zu schaffen. Also Beziehungen zu haben, in denen ich mich sicher fühlen kann, wo ich mich akzeptiert fühle, wo ich mich nicht abgewertet fühle. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. In der Traumatherapie sagen wir immer wieder, sage ich immer wieder in den Gruppen auch, dass eine Heilung im Bindungstrauma, im Beziehungstrauma dann passiert, wenn ich eine korrigierende, eine gesunde, eine wertschätzende, annehmende Beziehung habe. Das ist der Ort, wo Heilung widerfahren kann. Orte, an denen man nicht erklären oder sich nicht rechtfertigen muss. Also dass ich auch sowas aufsuche, das müssen keine realen Orte sein, das kann auch meine Vorstellung sein. Ne, vielleicht auch durch Erfahrungen, ne, in denen man nicht reduziert, sondern als ganzer Mensch gesehen wird. Also ich fasse zusammen, Beziehungen, Orte und Erfahrungen, diese drei Bereiche, die können Gegenräume schaffen, die dann an der Stelle mich nochmal ganz anders positionieren. Und unser Nervensystem verstehen wäre ein weiterer Schritt, weil viele Menschen denken, warum reagiere ich so stark? Warum nehme ich das so mit? Und warum beschäftigt mich das noch Tage später? Ja, ganz einfach, weil es tatsächlich, also aus meiner Sicht, weil es nämlich nicht nur im Kopf stattfindet, wie ich es schon in der ersten Folge sagte, sondern in unserem Nervensystem. Wenn jemand sich wiederholt, als unsicher, abgewertet oder ausgeschlossen erlebt, entsteht eine erhöhte Wachsamkeit. Weil ich natürlich gucken muss, wann werde ich das nächste Mal wieder bedroht. Und das scannt dann tatsächlich, also es führt dazu, dass man dann scannt. Wir scannen die ganze Zeit in unseren Körper. Bin ich hier sicher? Werde ich wieder bewertet? Muss ich mich jetzt schützen? Darum kann es hilfreich sein, sich nicht nur kognitiv, also gedanklich zu beruhigen, sondern auch körperlich zu regulieren. Zum Beispiel durch den Atem, dass man dann sagt, ich atme mal ein, ich atme mal aus. Und dann auch Thema Bewegung, wo gehe ich hin, wo bin ich, wo stehe ich. Dann Reorientierung im Raum, wo bin ich jetzt gerade, muss ich hier sein, so gehöre ich hier hin und so weiter. Also situativ meine ich jetzt, oder bin ich hier nur zufällig hingekommen, wie auch immer. Dann die Koregulation auch durch sichere Menschen. Also wenn ich jemanden habe, der mich sieht, mich kennt, der mir dann mich zunickt oder mich meinen Arm nimmt oder mir sagt, hey, das ist doch gar nicht dein Thema. Ja, ich mache es jetzt sehr plakativ erstmal, na klar. Dann therapeutische Unterstützung kann natürlich auch helfen, wenn ich merke, das hält hier echt an und ich leide stark darunter. Dann darf und kann und wird Therapie mir sicherlich auch gut tun können. Und in welcher Form auch immer. Und das alles ist nicht, weil ich irgendwie empfindlich bin, sondern weil der Körper auf Belastung reagiert. Das ist doch psychisch bedrohlich und auch körperlich dann so, dass man kann sich da manifestieren. Die psychologische Bedeutung von Sprache ist ein weiterer Punkt, ja, der oft unterschätzt wird, weil viele Betroffene spüren sehr viel, aber finden lange keine Worte dafür. Und wo nämlich Sprache fehlt, bleibt Erleben oft diffus. Und darum ist dieses Benennen, sind zum Beispiel Podcasts oder auch diese Reihe jetzt hier, enorm, kann das enorm helfen und kann wichtig sein. Dann kann ich nämlich plötzlich durch das, was ich höre, mehr so merken, ah, yo, das kenne ich ja auch. Oder das ist ja genau mein Thema. Na, und dann kann sowas auch daraus so eine Erfahrung gewonnen werden, wie ich habe mich da abgewertet gefühlt. Oder ich hatte das Gefühl, nicht gemeint zu sein. Oder das hat mich beschämt. Oder sowas wie, ich war danach innerlich angespannt. Ja, das sind alles wie so durch dieses Benennen, Worte dem zu geben, auch in Sprache zu überführen, schafft Ordnung. Und nicht jede Erfahrung wird natürlich dadurch leichter, aber sie wird verstehbarer. Und Verstehen ist ein Gegen, nicht Gegenteil, aber etwas, was tatsächlich wirklich so wieder gegen gesehen werden kann, also so eine Kraft, die da so gegensteht, gegen Ohnmacht. Also Verstehen kann mir Klarheit bringen, kann mir Sicherheit geben, ne, je nachdem, um was es geht. Gucken wir nochmal an für Betroffene, wie kann man Grenzen setzen, ohne sich zu verlieren? Das ist tatsächlich auch ein schwieriger Punkt, weil muss ich mich hier immer wehren, ne, könnte darunter stecken, oder auch muss ich immer etwas sagen oder muss ich immer stark sein oder so? Also nee, also da kann man sagen, das ist Quatsch. Ja? Nicht jede Situation muss konfrontiert werden und auch nicht jeder Mensch muss aufgeklärt werden und vor allen Dingen nicht jeder Moment ist geeignet, um Haltung zu zeigen. Denn Selbstschutz ist hier gar kein Versagen. Es gibt Situationen, in denen es sicherlich psychisch gesünder ist, nicht in Diskussionen zu gehen oder den Ort zu verlassen oder sich auch Unterstützung zu holen, das ist so klar, ne? Oder auch abzuwägen, was gerade möglich ist. Ne, wichtig ist aber nur, dass Schweigen nicht automatisch wieder in Selbstverleugnung kippt. Ja, dass ich dann das nutze, um zu sagen, dann verschwinde ich mal eben wieder schnell hier. Ne? Also ich sage nichts, weil ich nichts wert bin oder so, das könnte dahinter stecken, ne? Sondern eher, ich entscheide bewusst, was ich jetzt brauche. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Allein nur in dem, wie ich die Dinge sehe. Nicht, dass ich mir das einrede, sondern ich muss tatsächlich davon überzeugt sein, aber sowas kann ja mit der Zeit auch wachsen. Ne? Dann weiter für Beobachter. Kommen wir, also es geht vor allen Dingen darum, nicht wegzuschauen, ne? Aber auch nicht, das geht auch gar nicht, zu übernehmen. Ne? Also das ist tatsächlich schwierig. Viele Menschen merken nämlich, da ist etwas schief, aber sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Typische innere Sätze sind dann, vielleicht habe ich das falsch verstanden oder ich will nicht übertreiben oder ich will keinen Streit machen hier. Oder aber auch sowas wie, ich will mich nicht einmischen. Und gleichzeitig spüren sie nämlich dann, eigentlich sollte ich etwas tun. Also ich kenne das Gefühl sehr gut, also vor allen Dingen früher, also heute nicht mehr, aber früher. Und ich glaube, dass für Beobachter da drei Dinge entscheidend wichtig sind. Erstens, die Wahrnehmung sollte man ernst nehmen. Also wenn mir was komisch vorkommt, darf ich diesen Eindruck zunächst auch wirklich als vertraut annehmen. Und dann der Stelle, so dass da etwas war, das auf mich abwertend oder grenzüberschreitend wirkte. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Und der zweite Punkt ist, nicht sofort retten wollen, weil viele Menschen kippen in Aktivismus oder Überverantwortung. Und das ist aber nicht immer hilfreich. Na, das ist an der Stelle nicht automatisch so, dass man da die Situation mal nehmen muss. Es reicht tatsächlich schon aus, später zu sagen, sowas wie, ich habe das mitbekommen oder wie ging es denn jetzt dir damit? Erzähl doch mal. Oder was möchtest du überhaupt darüber sprechen? Oder es kann auch sein, sowas wie, soll ich dich unterstützen? Was brauchst du denn? Das sind tatsächlich viel wertvollere oder hilfreichere Sätze, wie ich Personen, betroffene Personen begleiten kann. Dann geht es um das Thema, was wir uns noch anschauen müssen, Verantwortung übernehmen, wo sie nämlich angemessen ist. Es gibt Situationen, in denen Einordnung wichtig ist, zum Beispiel in beruflichen Kontexten oder aber auch in Gruppen, in Schulen, Ausbildung oder Institutionen, ja, so mein Zungenbrecher, dass ich weiß, ja, oder wenn Machtgefälle eine Rolle spielt, das ist auch so ein Thema, sollte man auch nicht unterstreichen. Also hier, ich merke schon, ich glaube, ich muss gleich mal ins Bett. Dann kann es aber auch notwendig sein, klar zu benennen, dass so eine Aussage finde ich problematisch. Ja, das wirkt auf mich jetzt hier abwertend. Und ich glaube, das sollten wir mal nicht so stehen lassen. Also es kann, wisst ihr, ihr hört das vielleicht schon raus, das ist nicht so aggressiv, sondern es ist eher, wie sagt man, mehr so unterstützend, verstehend, mehr einladend, Dinge zu verändern. Und das ist auch nicht so herablassend. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, nicht sich wegzuducken. Und wenn wir da jetzt uns alle mit reinnehmen, also für uns alle, die Arbeit beginnt oft im Kleinen. Wenn wir über Diskriminierung sprechen, denken nämlich viele schon an die großen Fälle, an massive Benachteiligungen oder so offenkundiger Hass wie in den sozialen Medien, wie wir das immer wieder sehen, oder klare Grenzüberschreitung. Aber gesellschaftliche Veränderungen beginnt oft im Kleinen, nämlich im Alltag, in unserer Sprache, in unseren Blicken oder in unseren Selbstverständlichkeiten. Und hier kommt etwas ins Spiel, das unbequem, aber wichtig ist. Wir alle haben blinde Flecken. Alle. Nicht, weil wir schlechte Menschen sind. Das ist totaler Quatsch. Also es hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass wirklich wir außerhalb von Prägung nicht wirklich existieren. Also das heißt, wir werden geprägt durch das Leben, durch bestimmte Dinge. Wie Kultur, Familie, gesellschaftliches System und so weiter. Da sind wir hineingewachsen. Und wir alle haben so Dinge gelernt wie über Normales, über die anderen, über Zugehörigkeiten, über Status und Wertigkeiten. Und die Frage ist also nicht, bin ich völlig frei von Vorurteilen, sondern eher, bin ich bereit, meine automatischen Bilder zu hinterfragen. Und das, wenn ich das kann, das ist wirkliche Reife. Das ist das, was mich auch wirklich weiterbringt, wenn ich mir das nur so klar mache. Ein Punkt, den ich hier in dieser Reihe bewusst nochmal immer wieder betonen möchte. Es braucht wirklich Differenzierung. Denn es gibt zwei extreme Haltungen, die beide problematisch sind. Die eine Seite ist, dass alles wird sofort als Diskriminierung gelesen, ohne nämlich Kontext, ohne Einordnung und ohne Klärung. Und die andere Seite ist, alles wird heruntergespielt. War doch nicht so gemeint, stell dich nicht so an, man darf ja jetzt gar nichts mehr sagen. Und beide Haltungen helfen gar nicht. Psychologisch reicht tatsächlich oder ist hilfreich so ein mittlerer Weg. Also das zu sagen, ich nehme wahr, ich nehme Dinge ernst, ich prüfe sie, ordne sie auch ein und vielleicht spreche ich auch drüber und handle dann entsprechend, wenn notwendig. Und das muss nicht hysterisch erfolgen oder so, ja, oder dass man es so bagatellisiert, so ein bisschen klein spricht und sagt, ach, ist doch nicht so schlimm gewesen und so weiter, sondern das ist eher wach, ja, das möchte ich mal deutlich machen. Und wenn wir das Thema größer denken, dann glaube ich, dass eine Gesellschaft im Umgang mit Diskriminierung vor allem drei Dinge braucht. Es braucht eine Sprache. Also Menschen müssen Worte finden können für das, was sie erleben. Also diese ganze MeToo-Debatte zum Beispiel. Dann Räume. Es braucht sichere Räume, in denen Erfahrung besprochen werden kann, ohne dass man politisch instrumentalisiert wird. Und der dritte Punkt ist die Reife. Und vielleicht ist das der schwierigste Punkt, ja, eine Kultur, die es aushält. Nämlich, das ist ja oft der Fall dann, ja, dass nicht jeder nämlich gleich gesehen wird. Dass auch Menschen Fehler machen. Dass Lernen möglich ist. Und dass Kritik nicht automatisch Vernichtung bedeuten muss. Denn wenn Menschen bei jedem Fehler nur noch Angst haben, beschämt zu werden, lernen sie oft nicht besser, sie werden sogar defensiver. Und das ist ja eher die Einladung in Kampf und Verteidigung. Und wenn Betroffene ständig erklären müssen, warum etwas belastend war, wird das auch wieder zur Last. Und das führt dann richtig zu Stress. Deswegen kann man auch sagen, es braucht Klarheit und Menschlichkeit. Und was hilft jetzt hier wirklich? Wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, im Umgang mit Diskriminierung hilft nicht am meisten Lautstärke, moralische Überlegenheit, sofortige Polarisierung, sondern eher sowas wie Selbstklärung oder die Sprache oder der Schutz, ne? Was haben wir noch? Dann die Bereitschaft, sich selbst auch mitzudenken. Auch ein wichtiger Punkt. Ne? Oder differenziertes Hinsehen. Also schauen, was ist denn da noch? Ne? So, das ist damit gemeint. Also für Betroffene heißt es, sich nicht selbst verlieren. Für Beobachter könnte man sagen, nicht wegsehen, aber auch nicht überrennen. Und der dritte Punkt, die Gesellschaft selbst, da kann man sagen, Rahmen schaffen, in denen Würde geschätzt wird, ohne dass alles nur noch aus Angst geschieht. Also Diskriminierung ist ein Thema, das Menschen echt spaltet, verletzt und erschöpfen kann. Aber genau deshalb dürfen wir nicht nur laut darüber sprechen, wir müssen auch gut darüber nachdenken. Vielleicht beginnt Veränderung nicht immer mit dem großen Schritt, sondern manchmal mit etwas Kleinerem. Jemand wirklich zuhört, ne, sich selbst eher wirklich ehrlich befragt, eine abwertende Bemerkung nicht stehen lassen kann, ne, das eigene Erleben auch nicht länger klein zu reden, ne, so solche Dinge, das finde ich immer ganz wichtig, ne, also dass man mit so kleineren Dingen dann anfängt. Und am Ende gibt es vielleicht sogar um etwas sehr Grundsätzliches. Wie behandeln wir Menschen auch dann, wenn sie nicht so sind wie wir? Und das ist, glaube ich, mit eine ganz zentrale Frage. Und wie schaffen wir es, dabei weder blind noch hart zu werden? Das war der dritte Teil meiner kleinen Reihe zur Diskriminierung. Wenn dich das Thema bewegt, nimm dir Zeit. Sprich mit Menschen, denen du vertraust und bleib neugierig, auch auf dich selbst. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Zeit.